Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von und mit Anna und Marcel. Heute geht es um die wichtigsten To-Dos beim Website-Design. Im Grunde genommen ist es aber eigentlich die wichtigsten To-Dos, bevor du mit deinem Website-Design anfängst. Denn deine Website ist mehr als nur Design. Sie ist vor allem eine digitale Visitenkarte. Und diese digitale Visitenkarte sollte nicht nur dich gut präsentieren, sondern auch eine mega geile User Experience haben. Was das alles bedeutet, worauf du achten solltest bereits vor dem Webdesign, bevor du anfängst, das klären wir heute. Viel Spaß! Was ist, wenn's geil wird? Der Podcast für Selbstständige, die ihr Business verstehen und gezielt zum Erfolg führen wollen. Herzlich willkommen auf deinem Weg zum unternehmerischen Denken.
Wir sind Anna und Marcel, Online-Marketing-Experten, Foto- und Videografen, Coaches und vor allem Eltern und Weltentdecker. Du bist hier genau richtig, wenn du selbstständig bist oder gerade wirst und dein Business bewusst erfolgreich lenken möchtest.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge, wo es um Website-Design geht. Und diesmal nicht ums Inhaltliche, wie in der Folge mit Anna, zum inhaltlichen Aufbau. Wenn du diese Folge verpasst hast, schau gerne mal hier in die Episodenübersicht und hörst dir an. War mega interessant und vor allem super wichtig. Heute soll es aber darum gehen, was sind eigentlich wichtige To-Dos, bevor ich mit meiner Webseite starte? Also in dem Moment, wo ich überlege, eine Website zu erstellen. Genauso gut kannst du das Ganze natürlich auch sehen, wenn du gerade an dem Punkt stehst, deine Website zu redesignen. Funktioniert dann genauso gut. Aus meiner persönlichen Sicht oder eben halt auch aus unserer Projekterfahrung beginnt eigentlich alles mit technischen und strategischen Überlegungen. Ich weiß, viele wollen, will ich nichts von hören. Ich will doch eigentlich nur meine Seite designen und ich kann designen und ich weiß, was ich will. Es ist aber leider technisch. Denn wenn das Technische nicht passt, habe ich drei Probleme. Zum einen die User Experience, dann das Thema, sagen wir mal, Ladezeit und Co., also irgendwo auch Suchmaschine. Und ich kann auch ein rechtliches Problem kriegen. Das heißt, im ersten Step sollten wir uns also überlegen, bei welchem Hoster wollen wir denn überhaupt unsere Webseite erstellen? Was bedeutet Hoster? Also eine Website braucht technisch gesehen zwei Dinge. Zum einen eine Adresse, also www.irgendwas. Das ist die sogenannte Domain. Ich denke mal, das ist ein Begriff, der mittlerweile jedem bekannt ist. Beim Hoster geht es im Grunde genommen darum, wo liegt deine Website? Also der virtuelle Speicher. Ich sage jetzt einfach mal ähnlich wie ein Cloud-Dienst. Ja? Warum ist der Hoster oder die Auswahl des Hosters jetzt so wichtig? Naja, es gibt unterschiedliche Methoden, wie man Hosting bereitstellen kann und so weiter. Also ohne ins Detail zu gehen, kannst du sagen, dass der Hoster oder das Paket, was du beim Hoster buchst, da gibt es nämlich auch Unterschiede, einen wesentlichen Faktor darauf hat oder einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie deine Geschwindigkeit ist, die Ladezeiten von der Website, die Performance an sich. Natürlich auch so Dinge wie viel kannst du hochladen, ob du jetzt 5 GB hast, 10 GB. Und was man dabei nicht vergessen sollte, beim Hosting geht es in der Regel darum, dass auch deine E-Mails dort liegen. Also ich würde mal sagen, jeder, der eine Website hat, also eine Domain, benutzt auch eine persönliche E-Mail-Adresse passend zu dieser Domain, also info@, hallo@, wie auch immer. Falls du das noch nicht tust, kleiner Quick-Tipp nebenbei, verbanne deine Gmx- oder Gmail-Adresse, wenn du selbstständig bist und schau, dass du eine E-Mail verwendest, die zu deiner Domain passt. Das sorgt für mehr Trust und vor allem auch mehr Professionalität. Aber bleiben wir mal bei dem Thema. Deswegen ist beim Hosting eben halt auch der Speicherplatz entscheidend. Was ist aber noch entscheidend? Wie gut unterstützt der Hoster das CMS-System, also das Content-Management-System, kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, das du verwenden möchtest? Das heißt, der Klassiker ist zum Beispiel, wir kennen alle sicherlich WordPress. Und ja, WordPress kann schon mal ein bisschen hungriger sein, wie jetzt zum Beispiel ein Baukastensystem von Wix oder Jimdo, was eben halt auch auf die Wix oder Jimdo Strukturen sozusagen ausgerichtet ist. Und bei den Hostern wirst du feststellen, gerade so bei diesen deutschen 1&1, Strato, sehe ich das sehr oft, dass es Web-Hosting-Pakete gibt, ganz allgemein. Und dann gibt es spezielle WordPress-Hosting-Pakete. Zum einen ist es so, dass du in der Regel dann ein schnelleres Hosting hast. Da sage ich jetzt gleich nochmal kurz was zu. Und was damit aber auch gemeint ist, ist nicht nur das schnellere Hosting, sondern die einfachere Einrichtung. Das heißt, du musst ja WordPress in irgendeiner Form installieren können. Und bei den Paketen WordPress-Hosting ist es in der Regel so, dass du innerhalb deiner Hoster-Konsole, nenne ich es mal, eigentlich einen Button hast, WordPress einrichten, installieren, und dann macht das alles automatisch, wo du sonst eben halt bei anderen Hostern, was wir als Webdesigner dann zum Beispiel machen, uns über einen FTP-Zugang, ohne dich jetzt mit den Fachbegriffen quälen zu wollen, einloggen, manuell die Dateien hochladen und dann die Installation manuell durchführen. Ja? Hat alles Vor- und Nachteile, aber da muss man sich einfach bewusst drüber sein. Es kann dir also passieren, wenn du diese Installation, wie ich sie gerade genannt habe, nicht vornehmen kannst. Und besorgst du dann ein Hosting-Paket, was eben halt allgemein ist, also nicht speziell WordPress, dass dir diese Installationsfunktion fehlt und du keine Möglichkeit hast, ohne den Support zu beauftragen, was meistens kostet, eben halt diese WordPress-Installation hinzubekommen. Grundsätzlich, damit sind wir wieder bei dem Thema Content-Management-System. Wie gesagt, WordPress ist was leistungshungriger, das heißt, ich empfehle immer dann ein Hosting mit SSD, also das ist quasi gleichzusetzen mit den Festplatten, die man so benutzt. Früher gab es HDDs, jetzt gibt es SSDs, die sind viel, viel schneller. Und so kann man sich das auch beim Hosting vorstellen. Und da ist es dann eben halt wichtig, sich im zweiten Step auch um das Content-Management-System zu entscheiden. Da gibt es verschiedene. Der Klassiker, der, würde ich mal sagen, am meisten verbreitet ist, wenn man vor allem auch individuell gestalten möchte und nicht an irgendein Baukastensystem gebunden sein möchte, ist eben halt WordPress. Jetzt haben wir das Thema, was auch ein bisschen länger war, das war mir aber wichtig zu verstehen, dass es hier also wirklich etwas kompliziert werden kann am Anfang. Dann ist im zweiten Step eigentlich die Frage, möchte ich eine komplette Website mit einer Menüstruktur oder brauche ich eigentlich nur eine sogenannte Landingpage, also einen One-Pager. Was konkret der Unterschied ist, können wir gerne nochmal in einer separaten Folge machen. Ja, einfach nur wichtig zu wissen, möchte ich einen One-Pager, also eine Landingpage, weil das zu meinem Produkt passt, oder brauche ich eine komplette Webseite, also wo ich klassischerweise Unterseiten und Menüstrukturen und so weiter habe. Wenn wir bei dem ersten Teil bleiben, wo ich mal sagen würde, das ist eigentlich der häufigste Fall. Landingpages werden heutzutage, ich sag mal, in den meisten Fällen eigentlich benutzt, um spezielle Dinge zu bewerben. Ein Produkt, eine Dienstleistung, wie auch immer. Weil es da einfach darum geht, dass man kein Menü hat, wo man wegklicken kann, sondern ich will dir jetzt speziell das hier zeigen. Ja? Das heißt, wir sind ja bei einer klassischen Website, wo wir eben halt auch Unterseiten haben. Und hier ist es einfach wichtig, sich im Vorfeld den Aufbau der Seite zu überlegen. Also, was für Unterseiten habe ich? Wie möchte ich mein Menü gestalten? Wie möchte ich meine Startseite gestalten? Und damit ist es nicht einfach nur getan, ja, ich brauche einen über mich und dann brauche ich noch eine Portfolio-Seite, dies, das. Sondern es gibt zwei wichtige Faktoren, die im Vorfeld hier mit einfließen müssen, damit deine Seite funktioniert. Das ist die strategische und die psychologische Nutzerführung. Weil es bringt dir nichts, da werde ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn jemand in den ersten 5 Sekunden abspringt, einfach weil du dich nicht um die strategische und psychologische Nutzerführung gekümmert hast, sondern einfach nur um das Design. Was gefällt dir optisch? Ein weiterer großer Block, also das Technische und Strategische haben wir jetzt mal abgehakt. Dann ist der nächste große Block, der da so ein bisschen mit zugehört und ich habe es anfangs schon mal angeteasert, das Thema Rechtliches. Ich weiß, das ist ein Thema, wo man sich ungern mit beschäftigt. Es ist aber wichtig, weil Abmahnungen können teuer werden. Und hier auch wieder ein kleiner Profi-Tipp. Es gibt tatsächlich, auch wenn es rechtswidrig ist, Kanzleien, die haben dann Studenten oder was auch immer bei sich sitzen, die einfach den ganzen Tag das Internet durchforschen, Webseiten mit rechtlichen Schlupflöchern finden und die dann eben halt anmahnen und so ihr Geld verdienen. Auch wenn es, sofern es nachweisbar ist, rechtswidrig ist und die Abmahnung damit ungültig. Ja, da gerne auch mal bei den einschlägigen Seiten, zum Beispiel WBS Law, sich informieren, mal nach googeln. Da gab es auch ein, zwei YouTube-Videos zu. Genau, zum Beispiel in der Google Fonts Abmahnwelle. Da gibt es auch etliche YouTube-Videos zu mit Kanzleien, die da namentlich genannt werden, die ganz offensichtlich nicht ganz dem Kodex entsprechend handeln. Darum soll es aber gar nicht gehen. Das heißt, es gibt hier natürlich die Dinge Impressum, Datenschutz, was man braucht. Da aber eben halt auch darauf achten, dass es inhaltlich auch dem entspricht, was der Gesetzgeber vorgibt. Das heißt, die Gesetze, die hier greifen, sind zum einen das TT-DSG, also Telekommunikationsdatenschutzgesetz, und die DSGVO oder das DSGVO. Dann hast du natürlich noch das Thema, die Besonderheit beim Tracking. Also es gibt eigentlich fast keine Webseiten mehr, die nicht in irgendeiner Form etwas tracken. Und da reden wir nicht nur von Tracking-Tools für Werbeanzeigen zu schalten oder von Google Analytics, sondern Tracking kann eben halt auch von WordPress selber sein, eine Statistik. Es gibt Hoster, die zum Beispiel automatisch diverse Trackings durchführen. Und dass du hier eben entsprechend im Datenschutz drüber informierst und vor allem dann auch diese Besonderheiten des Trackings beachtest in deinem Cookie-Tool. Also wir kennen ja sicherlich alle den Banner, der hochkommt, wo wir etwas ablehnen oder akzeptieren können. Das ist eben halt dieser sogenannte Cookie-Banner. Und der dient eben halt dazu, all die Dinge, die nicht von Anfang an laufen dürfen, wenn jemand deine Webseite besucht, wie zum Beispiel Tracking-Tools, die müssen sozusagen abgeschaltet werden, solange der Benutzer zustimmt oder ablehnt. Wenn er ablehnt, müssen sie deaktiviert bleiben. Wenn er zustimmt, dürfen sie ab dann aktiviert werden. Das übernimmt technisch gesehen dein Cookie-Tool. Und natürlich unterstützen die Cookie-Tools in der Einrichtung, aber viele Tracking-Codes oder es gibt ja dann so viele Spezialitäten oder neue Software, die noch nicht so lange da ist, die dann eben halt noch nicht in den Cookie-Tools enthalten ist, wo man dann trotzdem auch bei den Cookie-Tools manuell ein paar Codes oder so eingeben muss. Also es ist kein so triviales Thema, aber super, super wichtig. Dann ist der dritte große Part der inhaltliche Aufbau. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe diese 5 Sekunden in den Mund genommen. Wenn ich deine Seite besuche, entscheidet sich in den ersten 5 Sekunden, ob ich länger bleibe oder ob ich direkt wieder gehe. Deswegen, hier kommt dann im Grunde genommen wieder der strategische und psychologische Aufbau für die Nutzerführung zu greifen. Und das ist dann letztendlich ein inhaltlicher Aufbau. Was sind so die Dinge, die du bei der Planung dann für deinen Inhalt beachten kannst, sind nur Impulse. Welche Fragen hat der Besucher deiner Website, die er beantwortet haben möchte? Also jeder hat ja irgendeinen Trigger bekommen, warum er jetzt auf deine Website klickt. In den Suchergebnissen oder wo auch immer du deine Website präsentierst. Es gibt ja einen Trigger, warum klicke ich drauf? Ich habe irgendeine Frage und die möchte ich beantwortet bekommen. Wenn du diesen Nutzer dann oder den Besucher dann natürlich auch zu einer Anfrage verleiten möchtest, benötigt es Expertise. Das heißt, ich muss davon überzeugt sein, dass du die Person bist, die ich auch gerade suche und die mein Problem, das ich habe oder mein Mangel lösen soll. Das heißt, im Endeffekt, das ist dann der dritte Punkt, muss durch den Aufbau der Website, durch eine gewisse psychologische Nutzerführung auch über alle Seiten hinweg der Will-ich-haben-Effekt erzeugt werden. Und ganz, ganz wichtig, es muss mir einfach gemacht werden, Kontakt mit dir aufzunehmen. Und wirklich einfach. Also das Allerschlimmste, was man machen kann, ist ein Kontaktformular, wo ich 10 Fragen beantworten muss. Weil die brauche ich nicht. Im Grunde genommen brauche ich nur Name, Telefonnummer, wenn du verschiedene Dienstleistungen oder Produkte hast, für was interessierst du dich? Und das war's. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Denn du wirst sehr schnell auf den Punkt kommen, und da werden wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen, telefonier mit Interessenten und frage da all das Weitere, was du wissen möchtest. Du bist aber im Kontakt und du kannst viel besser ein Angebot gestalten, als wenn du eine standardisierte E-Mail rausschickst, das ist meine Preisliste, und dann hast du vielleicht mit der Hälfte der Angebote gar nicht den Mangel gedeckt. Wenn du aber telefonierst, erkennst du es, kannst flexibel darauf reagieren und kannst einen Kunden, der bei einer E-Mail absagen würde, zu einem Kunden verwandeln. Wie gesagt, das ist ein ganz eigenes Thema, können wir eine lange Folge daraus machen, werden wir auch sicherlich machen. Und der letzte große Punkt, der auch im Vorfeld vor dem Webdesign, also vor dem Start, bedacht werden sollte und geplant werden sollte, ist das Thema Suchmaschinenoptimierung. Wenn du sagst, nee, ich brauche einfach nur eine Website als Visitenkarte, die ich dann Interessenten weiterleite, entweder wirklich über eine physische Visitenkarte oder die mich bei Instagram anschreiben, die ich auf Events treffe oder. Wenn das das Einzige ist, was dich interessiert, dann kannst du SEO, also die Suchmaschinenoptimierung, außen vor lassen. Wenn deine Website aber nicht nur eine digitale Visitenkarte sein soll, die du verteilst, wenn du sie brauchst, sondern auch Kunden gewinnen sollen, die dich bisher noch nicht kennen, was dann eben halt über die Google-Suche funktionieren würde, also jemand hat eine Frage, einen Mangel, gib das als Suchbegriff ein und wenn du genau passend dazu dich von den Keywords her aufgestellt hast und ein gutes Ranking hast, wirst du eben halt sehr zeitnah oben angezeigt in den Suchergebnissen und bekommst Klicks und im Idealfall Anfragen und Kunden. Das ist eben halt das, was Suchmaschinenoptimierung für dich macht. Man könnte sagen, passive Kundengewinnung. Du solltest also im Vorfeld eine ordentliche Keyword-Recherche durchführen. Das heißt nicht einfach nur, okay, was könnte jemand eingeben, sondern verifizieren, ob es für dieses Keyword wirklich Suchergebnisse gibt und wie hoch der Konkurrenzwert ist. Im Anschluss gilt es natürlich, diese Keywords auf der Website richtig zu implementieren. Da gibt es so viele Stellen, da könnten wir auch wieder ein eigenes Thema draus machen. Wenn du mehr Fragen zum Thema SEO-Optimierung hast, schreib uns gerne bei Instagram, E-Mail, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es wichtig, das zu implementieren. Denn die beste Website, also die optisch beste Website oder auch inhaltlich beste Website, was psychologische und strategische Nutzerführung angeht, bringt dir nichts, wenn du unsichtbar bist. Also kein Traffic auf deiner Seite hast. Und da muss man ganz klar sagen, ist die Suchmaschinenoptimierung einfach ein mega Boost. Wenn die mal ordentlich eingerichtet ist und greift und Google dich sauber indexiert hat, dann ist das einfach ein absoluter Gamechanger, um nochmal mehr Kunden zu gewinnen und vor allem passiv, also auch während du beispielsweise im Urlaub bist. Ich habe dir jetzt in 4 großen Blöcken aufgezeigt, was wichtig ist, bevor du eine neue Webseite beginnst oder ein Redesign machst. Woran solltest du alles denken, um von Anfang an die richtigen Schritte einzuleiten? Wenn du mehr Fragen hierzu hast oder eigentlich eher nochmal ein konkretes Angebot, wenn du sagst, hey, hört sich alles schon geil an, ich will noch mehr wissen, vielleicht auch, wie ihr mich unterstützen könnt, weil ich bei ein paar dieser Blöcke Fragen habe und es ungern selbst machen möchte, in den Shownotes findest du einen Link zu unserer Terminvereinbarungsseite zum Thema Website-Check. Da checken wir deine Website, besprechen mit dir Ergebnisse und besprechen auch, ob und wie wir zusammenarbeiten können. Dieses Gespräch ist unverbindlich, es kostet dich nichts und du hast Minimum mal eben halt einen Check deiner Website, wo sind Chancen und Risiken. Das heißt, aus dem Gespräch oder aus einer Vereinbarung des Termins entsteht dir kein Nachteil, im Gegenteil, du kannst nur gewinnen. In diesem Sinne freue ich mich auf unser Gespräch im Website-Check. Wenn du Fragen hast, schreib uns zusätzlich per E-Mail oder wo auch immer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.